SRF 2 Kultur.
Das Filmbusiness macht es einem nicht gerade einfach, in Würde zu altern. Hollywoods Premieren oder Preisverleihungen sind oft auch ein Defilé des Grauens, was Schönheitschirurgen ihrer Kundschaft so alles als operabel verkaufen. Ist in Europas Filmbranche zum Glück noch nicht so akut. Und dass die Schönen von einst auch mit Falten noch Schönheiten sind, dafür gibt's genügend Beispiele. Sophia Loren, Senta Berger oder, blicken wir nach Frankreich, auch sie, Catherine Deneuve. Wie gelassen sie das Alter nimmt, die Falten den nicht mehr ganz jungen Körper, das zeigt La Deneuve in ihrem neuesten Film Elle s'en va. Gleich eine Filmkritik, doch halt! Erst gibt's noch einen mächtigen Blumenstrauß zu überreichen. Catherine Deneuve nämlich feiert heute ihren 70. Geburtstag. Filmredaktor George Wirsch gratuliert.
Schuld an allem war eigentlich die Schwester von Catherine Deneuve. Sie hieß Françoise Dorleac und hatte im Jahre 1960 bereits ein wenig Leinwanderfahrung, als sie ihre jüngere Schwester Catherine bat, für eine Filmrolle an ihrer Seite vorzusprechen. Und so trat Catherine Deneuve erstmals mit ihrer Schwester gemeinsam auf der Leinwand auf. Der Film damals hieß auf Deutsch »Die kleinen Sünderinnen«, war eine Theaterstückverfilmung und ist heute völlig vergessen. Gänzlich unvergessen ist jedoch ein weiterer gemeinsamer Auftritt von Dorleac und Deneuve, 7 Jahre später im aufwendigen Musical Les Demoiselles de Rochefort von Jacques Demy.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois?
Dieser gemeinsame Auftritt der singenden und tanzenden Schwestern war ein großer Erfolg und er schweißte die zwar verwandten, aber ziemlich ungleichen Schauspielerinnen noch stärker zusammen als sonst schon. Doch leider nicht für lange. Unterwegs zur Londoner Premiere von Les Demoiselles verstarb Françoise Dorleac 1967 bei einem Autounfall. Sie war 25 Jahre alt. Doch Catherine Deneuve war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Star mit eigenem Namen. 3 Jahre zuvor hatte sie ohne Dorleac die Hauptrolle in einem anderen Musical von Jacques Demy gespielt, Les Parapluies de Cherbourg. Mit diesem ebenfalls gesungenen Part war sie schlagartig berühmt geworden, auch international. Und sie war damals bereits alleinerziehende Mutter eines Sohnes, im jungen Alter von 22 Jahren. Ihre Rollen konnte sich Deneuve schon früh aussuchen und das tat sie mit viel Geschick. Sie spielte unter bekannten Regisseuren wie Roman Polanski, Louis Buñuel und François Truffaut, die heute zu den großen Namen der Filmgeschichte gehören. In die USA hingegen verschlug es sie nur sporadisch. Eine Romanze mit Jack Lemmon hier, ein Thriller mit Burt Reynolds da, aber keine Großerfolge dabei und so blieb sie ganz dem europäischen Film erhalten. Nicht zuletzt auch wegen den Kindern. Mittlerweile hatte sie aus einer Beziehung mit Marcello Mastroianni auch noch eine Tochter auf die Welt gebracht, Chiara Mastroianni, geboren 1972. Nach einigen italienischen Filmen drehte sie 1975 Le Sauvage an der Seite von Yves Montand. Zum ersten Mal durfte sie in dieser übermütigen Klamotte ihrer komödiantischen Natur so richtig freien Lauf lassen und bewies damit einmal mehr, dass sie nicht nur für ihre atemberaubende Schönheit, sondern auch für ihr darstellerisches Talent bekannt war. Bis heute, fast 40 Jahre und Dutzende von Filmen später, tritt Catherine Deneuve immer noch ab und zu in Komödien auf. Aber gleichzeitig ist sie auch dem französischen Autorenfilm treu geblieben. Ihr Privatleben hält sie derweil strikt aus der Presse fern. Und das aus gutem Grund, wie sie in einem Interview kürzlich erklärt hat.
My nature is to have a private life with friends who are not in cinema or things like that. I don't want that to be, you know, on the public place. It's not, I'm not the president of France, huh? I don't want to live publicly, you know, I don't have to.
Wird Frau 70 Jahre alt, wird's dann nicht langsam Zeit, an den eigenen Ruhestand zu denken? Nicht, wenn man Catherine Deneuve heißt. Sie, die heute ihren 70. feiert, steht noch immer unermüdlich vor der Kamera. Und dass Frau, dabei nicht mehr aussieht wie mit 20, tant pis, na und? Catherine Deneuve, deren Markenzeichen nach wie vor die blonden Haare sind, die Schauspielkunst, sie kommt dieser Tage mit einem neuen Film in unsere Kinos, Elle s'en va, ein Film ganz und gar zugeschnitten auf die charismatische Filmikone. Ein Roadmovie, gedreht von Emmanuel Berco. Georges Wirsch hat den Film gesehen und die Regisseurin befragt zur Zusammenarbeit mit La Grande Deneuve.
Es ist eine Art Kurzschlussreaktion. Sie bricht auf. Sie geht weg. Elle s'en va. Sie, das ist Betty, gespielt von Catherine Deneuve. Betty führt ein Restaurant in der Bretagne, einen Familienbetrieb, der von finanziellen Nöten geplagt ist. Und nun hat sie einfach nur Lust auf eine Zigarette. Es sind aber keine Kippen mehr im Haus und daher steigt Betty ins Auto und fährt los. Elle s'en va. Ohne es geplant zu haben, begibt sich Betty auf einen Roadtrip durch das nördliche Frankreich, der sie an verschiedene Stationen führt. Sie lernt neue Menschen kennen, darunter auch ihren 10-jährigen Enkel, mit dem sie bis jetzt nur wenig Zeit verbracht hat. Immer wieder denkt Betty auch an ihre eigene Jugend zurück. Sie war einst Miss Bretagne, sie hätte Miss France werden können, doch dazu kam es nie. Betty hat vieles in ihrem Leben verpasst und einiges davon will sie jetzt unterwegs nachholen. Dazu gehört nicht zuletzt die Beziehung zu diesem launischen 10-jährigen Jungen, der neben ihr im Auto sitzt und dessen Großmutter sie ist. Elle s'en va ist also ein Film über schwierige Familienverhältnisse, über die Selbstfindung einer reifen Frau, über Generationenkonflikte und über mögliche Neuanfänge. Ist Elle s'en va auch ein sentimentaler Film? Ja, durchaus, meint Regisseurin Emmanuelle Bercot, wenn man denn das Wort sentimental direkt mit dem französischen Sentiment, also der Gefühlswelt, gleichsetzt. Es sei für sie schließlich nur schon vom Ansatz her mit einem sehr starken Gefühl verbunden gewesen, Catherine Deneuve vor die Kamera zu bekommen, sagt Bercot. Denn das habe sie sich innig gewünscht. Und auch Deneuves Figur, Betty, sei im Herzen ein zutiefst sentimentaler Mensch.
Ce film est plein de sentiments. Il y a d'abord le sentiment que j'ai moi vis-à-vis de Catherine Deneuve, puisque c'est vraiment pour elle que j'ai écrit ce film et pour mon envie immense de la filmer. Donc déjà, c'est une démarche très sentimentale. Ensuite, le personnage qu'elle interprète, Betty, est un personnage très sentimental. On sent que c'est une amoureuse et que c'est ça qui a toujours guidé sa vie.
Betty ist von Natur aus eine liebende Person. Das habe ihr ganzes Leben bestimmt, sagt Emmanuelle Bercot. Und sie ist natürlich eine Figur, die sie der Schauspielerin Catherine Deneuve konsequent auf den Leib geschrieben hat. Eine Figur, die von Deneuve verlangt, dass sie Falten zeigt und körperlich auch so einiges von sich preisgibt. Hatte Bercot da nie Angst, die große Dame des französischen Films mit dieser physischen Rolle etwas gar stark zu belasten? Sie habe sich das wegen des Zeitdrucks beim Filmen eigentlich gar nie gefragt. Aber vielleicht hätte sie das doch besser manchmal tun sollen, meint Bercot.
J'aurais dû me poser la question parce que je pense que parfois j'en demandais trop. Mais à vrai dire, j'étais tellement dans mon film et on avait tellement peu de temps pour tourner, c'était tout le temps l'urgence que je me suis pas posé toutes ces questions, heureusement. Et c'était plutôt allez-y, courez là, asseyez-vous, montez dans la voiture, démarrez, reculez. Enfin, c'était la pauvre.
Catherine Deneuve wurde also überhaupt nicht geschont bei den Dreharbeiten. Sie musste wiederholt über Felder rennen und teils recht brüske Manöver mit einem Auto fahren. Die Ärmste, fügt Emmanuelle Bercot lachend hinzu. Doch gelohnt hat sich dieser Einsatz auf alle Fälle. Deneuve ist als Betty in Elle s'en va so ausdrucksstark und ergreifend wie schon lange nicht mehr. Und auch wenn die Handlung gegen den Schluss fast ein wenig ins Schmalzige abdriftet, Deneuve trägt den ganzen Film samt seinen Schwächen mit erstaunlicher Sicherheit auf ihren eigenen Schultern. So wie das eben nur richtig große Stars können.
Elle s'en va, der neue Film mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle, läuft ab Donnerstag in unseren Kinos.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Das internationale Bachfest Schaffhausen wird neu alle 2 Jahre stattfinden, statt nur alle 3. Dafür wird das Programm von 9 auf 5 Tage verkürzt, sagt der Co-Präsident der Internationalen Bachgesellschaft Christoph Fröhlich.
Das ist natürlich eine finanzpolitische Sache. Es ist so, dass einfach die Finanzen von unserer Stadt Schaffhausen nicht so dermassen auf dem Rosig sind, dass man jetzt da einfach aus dem Vollen schöpfen und immer wieder, sondern hat man gesagt, gut, dann machen wir es lieber alle 2 Jahre und dann ein bisschen kürzer.
Das nächste Bachfest in Schaffhausen findet Ende Mai 2014 zum 25. Mal statt. Dabei kommt es auch zu einer Uraufführung einer Schaffhauser Kantate, die extra für das Jubiläum komponiert wurde. Heute wird in Budapest nach 3 Jahren die renommierte Franz Liszt Musikakademie wieder eröffnet.
Das Jugendstilgebäude wurde mit Hilfe der Europäischen Union und der ungarischen Regierung für 50 Millionen Euro renoviert. Die Musikhochschule verfügt über einen Konzertsaal, in dem heute eine Gala zur Wiedereröffnung stattfindet. Die Akademie Franz Liszt ist 1907 erbaut worden und prägte als Schüler wichtige ungarische Musiker wie Béla Bartók oder Zoltán Kodály. China plant einen Mao-Film für Kinder. Der Animationsfilm über Mao Zedong will eine junge Generation erreichen, die mit Büchern nicht mehr zu begeistern ist. In Auftrag gegeben wurde das Filmprojekt von einer Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei. In dem Zeichentrickfilm sollen Kindheit und Jugend des ehemaligen Partei- und Staatschefs dargestellt werden. Die Produktion des Mao-Films soll umgerechnet 4,5 Millionen Schweizer Franken kosten und zum 120. Geburtstag des Parteiführers im Dezember in die chinesischen Kinos kommen.
Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Erinnern Sie sich, die Spaßparole der Zürcher Jugendbewegung in den 80ern war natürlich als Protest gedacht gegen allzu enges Denken. Aber die eigentliche Sehnsucht ist da, nach wie vor, nach dem Meer. Schließlich haben wir hier keins so direkt vor der Haustür. Hat auch deswegen hier in der meerlosen Schweiz eine deutsche Kulturzeitschrift so großen Erfolg, weil sie sich ausschließlich mit dem Meer befasst? Das Magazin Mare ist der Langzeiterfolg im Hochklasssegment der Printbranche. Und als mein Kollege Nino Gadient neulich am Kiosk seines Vertrauens stand, da konnte er nicht anders, als sich die Einkaufstaschen mit mehr zu füllen. Und mehr und noch mehr.
Da liegt sie, eingeklemmt zwischen einem Modemagazin und einem Fachblatt für Klettersportbegeisterte, die Zeitschrift Mare, die 100. Ausgabe. Und wie bei allen 99 Ausgaben vorher, spürt, riecht und hört man es schon nach ein paar Seiten, das Meer. Mare glänzt dieses Mal mit Goldschrift auf dem Cover und mit Geschichten von prominenten Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Chefredaktor von Mare, der Schweizer Meeresbiologe Nikolaus Gelbke, schreibt im Vorwort, dass er eigentlich für die 100. Ausgabe des Magazins auch 100 Geschichten haben wollte. Geworden sind es 144. Schauspielerinnen, Fotografen, Schriftstellerinnen und Künstler erzählen vom Meer und von sich selbst. So schreibt etwa der amerikanische Künstler Robert Longo:
Die Abstraktheit des Horizonts, wo der Himmel das Meer trifft, das spricht mich sehr an. Mein Bewusstsein streckt sich bis dorthin und zieht sich wieder zurück.
Einer der ersten Sätze in der Meeresgeschichte von Schauspielerin Iris Berben lautet:
Ich kenne viele Meere, aber der Atlantik macht etwas Besonderes mit mir. Er hat die Fähigkeit, mir Fragen zu beantworten.
Die Mare-Redaktion ist ihrem Konzept auch mit der Jubiläumsausgabe treu geblieben. Das Meer wird als Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum verstanden. Für Mare sind Meeresgeschichten sogar die, die ohne Meer auskommen. So sorgte die Ausgabe im Jahr 1998 für großes Aufsehen, als die Schweiz als Schifffahrtsnation vorgestellt wurde. Auch im Jubiläumsheft wird das Meer an eher unüblichen Orten gesucht und gefunden. Natürlich von einem Schweizer. Der Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler reimt:
Wenn du in die Berge gehst und zwischen lauter Felsen stehst, denk daran, dass vor langen Jahren nichts anderes als Klippen waren. Die Alpenrosen sind Korallen, die edelweiße kleine Quallen.
Mare feiert sich und das Meer. Viele Gastautorinnen und Autoren schwelgen in schönen Erinnerungen ans Wasser, aber auch andere Meeresgeschichten sind zu lesen. Geschichten, in denen dem Meer Glanz und Poesie fehlen. Die Schriftstellerin Sibylle Berg zum Beispiel denkt an ihre Jugendtage zurück, wenig beglückt.
Die Ostsee kühl meist, das ist ein Meer in Deutschland, dem Land, das auch so gerne Meer wäre, sie passen zusammen. Die Ostsee ist nur unendlich für Kurzsichtige und Kinder.
Und die Autorin Thea Dorn verfasste für Mare einen Brief ans Mittelmeer, der beginnt so:
Liebes Mittelmeer, du musst jetzt tapfer sein. Ich mag dich nicht.
Mare erschien erstmals 1997. Die Startfinanzierung für das großformatige Heft leistete Elisabeth Mann-Borgese. Die Tochter von Thomas Mann legte damals Nikolaus Gelbke nahe, eine Kulturzeitschrift zum Themenkreis Meer zu gestalten. Die Seerechtsexpertin, die im Jahr 2002 verstorben ist, hätte auch an der Jubiläumsausgabe ihre Freude gehabt. Denn auch das 100. Mare-Magazin lässt einen eintauchen in die Geschichte am, im und ums Meer und spült den Alltag für einen kurzen Moment weit weg.
Hundertmal Mare, die Jubiläumsausgabe, die finden Sie zurzeit in jedem gut sortierten Kiosk. Das Jahr 1913, was für ein Jahr für die Musik. Der sogenannte Urknall, der in Gestalt von Stravinskys Sacre du Printemps in Paris detonierte und eine gewaltige Druckwelle erzeugte. Aber auch in Stravinskys Heimat Russland selbst tat sich in diesem Jahr Bahnbrechendes. 1913 löste in St. Petersburg eine Oper einen Skandal aus, die als Gesamtkunstwerk konzipiert war, aus Musik, Malerei und Literatur und mit der Russlands Futuristen mit 7 Meilenstiefeln hinein in die Moderne klotzten. Sieg über die Sonne, so der Titel. 100 Jahre später ist der Traditionsbruch natürlich längst keiner mehr, aber das Unterfangen, diese Oper aufzuführen, noch immer eine Riesenherausforderung. Die Freie Opernkompanie Novoflot ist dies in Berlin angegangen. Heraus kam ein 8-tägiges Gesamtkunstwerk der ganz besonderen Art, für das sich unser Autor Thomas Fitzel zeitweise recht warm anziehen musste.
Zum Auftakt Rossinis Arie des Tancredi, süßes und undankbares Vaterland. Die Sängerin eingehüllt in wärmende Daunen und russische Filzstiefel. Denn der dritte Teil dieser fünfteiligen Oper, Sieg über die Sonne, fand in einer kalten, mondhellen Herbstnacht auf der Dachterrasse des Berliner Kulturzentrums Radialsystem statt. Im Hintergrund die Stadtgeräusche sowie die Spree, über die einige der Musiker, Schauspieler und Sänger später übersetzen.
Die helle Sonne ist erloschen!
Vom anderen Ufer ist Lord Byrons Finsternis zu hören, das Gedicht über den berüchtigten Sommer 1816, den Sommer ohne Sonne. Die Sonne ist im dritten Teil nun tatsächlich besiegt. Mit diesem umfangreichen Projekt, 5 Inszenierungen in 8 Tagen an 4 Orten, leistet die Freie Opernkompanie Novoflot mehrfache Übersetzungsarbeit. Denn Ausgangspunkt dafür ist ein handfester Theaterskandal vor 100 Jahren in Petersburg, als die futuristische Oper Sieg über die Sonne uraufgeführt wurde. Wütende Presseberichte, Pfiffe, allerdings keine Keilereien wie bei den Futuristen in Italien. Die Musik zur Oper Sieg über die Sonne schrieb 1913 Michail Matjuschin. Davon sind nur noch wenige Klavierfragmente erhalten. Zu hören sind sie im Berliner Museum für die Kunst der Gegenwart, dem Hamburger Bahnhof, dem ersten Ort dieser Zeitreise, die Novoflot nun 100 Jahre nach der Uraufführung unternommen hat. Novoflot will nicht die Oper rekonstruieren, sondern versucht zu bergen, was von den damaligen Ideen heute weiterhin Kraft besitzt. Und dies ist unbestreitbar die Malerei von Kasimir Malevich, der seinerzeit Kostüme sowie das Bühnenbild geschaffen hat. Als Teil des Bühnenbildes war zum ersten Mal sein schwarzes Quadrat zu sehen, und um dieses kreist die neu komponierte Musik von Moritz Gagan, Alexandra Grycka und Klaus Lang. Malevichs Thema der Schwerkraft wird so überzeugend und sinnlich spürbar in der Musik umgesetzt. Nein, einfach ist es nicht, was dem Zuschauer an diesem Abend geboten wird. Ein Ende wird es nicht geben, war ganz am Anfang der Aufführung als Textzeile zu hören. Genau das ist auch ein wenig das Manko der Oper Sieg über die Sonne. Den Mangel an einer überzeugenden szenischen Umsetzung kann die Musik nicht kompensieren. Seit 11 Jahren versucht die Opernkompanie Novoflot auszuloten, was Oper in der heutigen Zeit sein könnte. Scheitern ist dabei eingeschlossen. Die Oper Sieg über die Sonne markierte 1913 einen Epochenbruch. Sie wollte die Kunst für die Utopie öffnen und den Triumph der Maschine verkünden. 100 Jahre später ist davon nur noch ein flaues Echo spürbar, auch wenn der erste panrussische Kongress der Sänger der Zukunft, der 1913 noch mangels Beteiligung ins Wasser fiel, jetzt dieser einwöchigen musikalisch-theatralischen Zeitreise an der Berliner Volksbühne zu ihrem Abschluss verhalf. Die Zukunft bleibt trotzdem längst Vergangenheit.
Das neue Buch einer faszinierenden Frau, das stellt heute die Neue Zürcher Zeitung vor, unter dem Titel Das Glück der späten Jahre. Ilse Helbig heißt die Autorin. Und Sarah Herwig, was macht sie denn so besonders?
Ja, Ilse Helbig ist gerade 90 Jahre alt geworden im September. Eine Autorin, die erst spät zum Schreiben gefunden hat. Sie war schon 80, als sie ihren ersten Roman Schwalbenschrift geschrieben hat. Und auch sonst hat die Mutter und Großmutter aus großbürgerlicher Familie vieles erst spät angepackt, etwa mit 65 Jahren ihr Zuhause restauriert, eine alte Poststation in Niederösterreich. Das Foto in der NZZ zeigt ihn auch eine unabhängige und wach in die Kamera blickende Dame in einem einfachen, langen roten Kleid. Die NZZ empfiehlt, wer Angst vor dem Altern hat, muss Ilse Helbig lesen. Denn in ihrem Werk, das in den letzten 10 Jahren entstanden ist, beschreibt sie vieles über das Altern und auch schwere Dinge, aber auch eben einfache Dinge. Sie beschreibt, wie die Wahrnehmung sich ändert, wie plötzlich Dinge an Bedeutung verlieren, die früher ganz wichtig waren, wie etwa die Gesellschaft von Menschen. Oder wie sie im Alter trotz körperlicher Beeinträchtigung ganz neue Freiheiten erlangt. Sie schreibt, Ilse Helbig, das Glück der letzten Jahre, sich nicht mehr überall auskennen müssen, nicht für alles eine Antwort bereit haben zu müssen. Es ist ein faszinierender Artikel in der NZZ, der neugierig macht auf das Werk von Ilse Helbig und auch auf ihr jüngstes Buch, das auch besprochen wird in dem Artikel. Dort geht es dann allerdings nicht ums Altern, sondern es geht um ihre Kindheit und Jugend. Was aber, folgt man dem Artikel in der NZZ, als Lektüre nicht weniger gewinnbringend ist.
Um Zufallsentscheidungen, nämlich um Entscheidungen durch das Los, geht es in einem Interview in der Basler Zeitung.
Barbara Stolberg kommt da zu Wort. Barbara Stolberg ist Historikerin und sie hat sich mit der Geschichte des Losentscheids auseinandergesetzt in der frühen Neuzeit, also etwa zwischen 1500 und 1800. Da fällten Richter tatsächlich Entscheide teilweise mit dem Los, was dann unter Umständen als besonders gerecht galt. Barbara Stolberg zeigt dann auch im Interview auf, wo und wie Losentscheide heute noch und in der jüngsten Geschichte eine Rolle spielen, so etwa im Vietnamkrieg. Da wurden die Soldaten per Los ausgehoben. Man stelle sich vor, eine Lotterie entscheidet über den Kriegseinsatz junger Männer. Aber es geht auch hervor aus dem Interview, dass ein Losentscheid eine Möglichkeit ist, Chancengleichheit herzustellen. Zum Beispiel im Sport, wo ständig ausgelost wird, welche Mannschaften gegeneinander spielen, im Fußball. Oder im Vorschlag eines Politikwissenschaftlers. Er wünscht sich eine Art neues Parlament für die EU, eine Kammer, wo die Vertreter ausgelost sind aus den Bürgern und ein Gegengewicht sind zu den Vertretern der Regierungen. Im klassischen Athen wurde übrigens fast alle Ämter durch Losentscheidungen besetzt, ein Mittel, um politische Gleichheit zwischen den Bürgern herzustellen. Das alles erzählt die Historikerin Barbara Stolberg und noch viel mehr erfährt man in dem lesenswerten Interview in der Basler Zeitung heute.
Ein Vorort in London, eine Jugendgang, die sich langweilt und sich austobt in einer Orgie von Sex, Gewalt, Mord. Als der Kopf der Gang dafür ins Kindchen wandert, wird er dort Versuchsobjekt eines neuartigen Verfahrens der Umerziehung, ein einziger Albtraum. Das klingt doch ziemlich heutig, oder? Ist aber eine Vision aus den 60er Jahren. Clockwork Orange, der legendäre Zukunftsroman von Anthony Burgess, der jetzt neu übersetzt wurde. Der Buchtipp von Rainer Schaper.
Der Autor Anthony Burgess mochte den Roman nicht. Und doch ist es sein berühmtester geworden. Clockwork Orange, Uhrwerk Orange. Als das Buch 1962 in England erscheint, ist der Skandal da. Der britische Katholik Burgess schreibt über den Schock der Gewalt. Den surrealistischen Titel hat er aus zufällig mitgehörten Gesprächsfetzen in einem Pub montiert. Das Neue ist das Böse. Alex, der Ich-Erzähler, ist Anführer einer Jugendgang in einem Londoner Vorort. Zynisch kalt ist sein Bericht der laufenden Ereignisse. Er erzählt einfach nur, was sie tun. Er und Georgie, Pete und Dim, seine Drews, auf ihren Streifzügen durch die Stadt. Sie langweilen sich, hängen ab in Bars, neben Drogen, überfallen Leute, schlagen, quälen, vergewaltigen. Alles nur so, ein Zeitvertreib, ohne Vorsatz, ohne Plan. Moral ist eine unbekannte Größe und das Böse Selbstzweck. Alex liebt Beethoven, für ihn Ludwig van, Händel und Mozart. Er ist hochintelligent, ein Leader ohne Skrupel, der mit 16 die Eltern beherrscht. Auch Züge des Dandys hat Burgess in das Psychogramm seiner Figur gemischt. Mode, Coolness und Terror. Erst als Alex einen Mord begeht und seine Freunde ihn verraten, kommt er in Haft. Er wird verurteilt und nun vom Subjekt zum Objekt der Gewalt. Seiner Anarchie begegnet die Diktatur. Staatlicher Zwang ersetzt individuelle Freiheit. Das ist die pädagogische Wolte des Autors. Das prägende Bild dazu hat der Regisseur Stanley Kubrick geschaffen. Er verfilmt den Roman 1971. Alex sitzt im Gefängniskino allein. Gefesselt, die Augen weit aufgerissen und die Augenlider fixiert, muss er zu Beethovens Musik wieder und wieder die Bilder von Gräueltaten ansehen. Das ist das Leitbild der Umerziehung und sie wird gelingen, restlos. Künftig wird Alex sich übergeben müssen, wenn er Gewalt sieht und Beethoven hört. Die Ludovico-Therapie ist erfolgreich. Die Methoden des Psychologen B.F. Skinner stehen bei Burgess hinter diesem Modell. Schwer erträglich und suggestiv zugleich ist diese Zukunftsvision aus der Vergangenheit. Burgess' erste Frau Lynn war während des Krieges von Jugendlichen überfallen und vergewaltigt worden. Und doch, Burgess nimmt Partei in diesem Roman für die Freiheit, auch wenn sie mit Gewalt durchsetzt ist, gegen Zwang und pädagogische Zurichtung. Die Autonomie ist das Entscheidende, die Freiheit selbst zu wählen zwischen Gut und Böse. Didaktisch ist auch der Schluss der Urfassung nach Art des Entwicklungsromans. Alex ist älter geworden, ein Spießer, der eine Familie gründen will und der die Jahre der Gewalt ablehnt. Burgess fand seinen Roman dann zu didaktisch, um Kunst zu sein, oder Kunst in der Arena der Moralität. Das ist der schwankende moralische Plafond, sicher. Neu aber ist die Sprache, die Burgess für diesen Roman erfindet. Es ist Netzet. Eine bizarre Kunstsprache aus Modewörtern und pseudo-russischem Kauderwelsch. Ein zeitloser, seltsamer Jugendslang, den die neue Übersetzung von Ulrich Blumenbach besser herausstellt. Es gibt ein Glossar im Anhang des Buches, aber man versteht es auch ohne diese Hilfe. Je länger, je mehr. Burgess' Stil entwickelt einen besonderen eigenen Sog. Clockwork Orange ist eine Vision aus der Vergangenheit. Sie hat Zukunft.
100 Sekunden Wissen.
Gut beraten ist, wer einen Mentor hat. Einen, der in vielerlei Hinsicht unterstützt, berät, begleitet. Warum aber benutzen wir diesen Begriff bis zur Inflation, den Mentor? Ging jedoch auch viel einfacher, Berater oder Ratgeber. Triftige Gründe in 100 Sekunden Wissen, heute von Andreas Kloy.
Es wimmelt von Mentoren. Allein in der letzten Woche gibt die Schweizer Mediendatenbank für den Begriff mehr als 80 Verwendungen an. Hugo Chavez war Nicolas Maduros Mentor, Max Gubler der des Malers Bruno Weber, ein gewisser Herr Goyani ist offenbar der Mentor des FC Schmerikon. Vor allem im Sport ist der Mentor äußerst beliebt. Tatsächlich hatte der ursprüngliche Mentor mit Jugendlichen zu tun. Mentor heißt nämlich in Homers Odyssee jener Freund von Odysseus, den er seinem Sohn Telemachos als Erzieher zur Seite stellt. Die Göttin Athene selber, immer zur Stelle, wenn es gilt, Odysseus zu unterstützen, sie verwandelt sich in Mentor, nimmt dessen Gestalt und Stimme an, um Telemachos zu beschützen und zu beraten. Es brauchte aber noch einen Umweg über Frankreich, bis Mentor als allgemeiner Ratgeber und erfahrener Freund in unserer Alltagssprache Fuß fassen konnte. 1696 schrieb nämlich François Fénelon für den Enkel von Louis XIV, den er zu erziehen hatte, den Roman Les Aventures de Télémaque, in dem die Utopie im antiken Gewand daherkommt und Mentor allerhand Dinge sagt, die der Sonnenkönig gar nicht gerne hörte. Generationen von französischen Jugendlichen verschlangen Fénelons Aventure de Télémaque. Mentor im übertragenen Sinn ist also eigentlich Franzose. Interessant ist auch die Etymologie des Namens. Mentor geht nämlich auf eine indogermanische Wurzel zurück, die Denken bedeutet. Mentor ist damit auch verwandt mit monieren, das vom lateinischen Wort für ermahnen und erinnern kommt, was ja gut zum Mentor passt, aber auch mit der Manie, wo es dann allerdings zwanghaft wird.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.